D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Unbekannte Vorbilder, Helden der Gegenwart, Projekte der Hoffnung. Das sind, ich würde sagen, typische Überschriften, wenn es darum geht, Menschen bzw. Projekte vorzustellen, die den alternativen Nobelpreis bekommen haben. Und abgekürzt gesprochen, der Stifter des alternativen Nobelpreises, den begrüße ich ganz herzlich in unserer Redaktionskonferenz heute Abend, Jakob von Uexküll. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Außerdem im Studio hier in der Redaktionskonferenz Pia Mais. Hallo Pia.
Schönen guten Abend.
Und Rachel Gessert. Hallo Rachel.
Hallo.
Und Christian Schütte hier am Mikrofon. Ja, Jakob von Uexküll, er ist deutsch-schwedischer Schriftsteller, Politiker und Philatelist, ein Briefmarkensammler. 1980, ist das richtig, Herr von Uexküll, haben Sie Ihre Briefmarkensammlung verkauft?
Das ist nicht ganz richtig. Ich habe damit gehandelt. Das war also mein Business, das ich verkauft habe.
Okay.
Und das hat auch nicht ausgereicht. Ich bin also der Gründer des Preises, aber inzwischen lebt der Preis ja auch von Spenden.
Okay, aber Sie haben damals auf jeden Fall $1 Million mit dem Verkauf von Briefmarken gemacht. Und der Erlös, den haben Sie in eine Stiftung gesteckt, haben damit die Right Livelihood Award Stiftung gegründet.
Genau.
Und die vergibt seither, also seit 30 Jahren, den alternativen Nobelpreis. Und Sie sind, der Vollständigkeit halber sage ich das auch noch dazu, Initiator des Weltzukunftsrats, des World Future Council. Haben also eine Menge schon gemacht. Herr von Uexküll, drehen wir mal das Rad der Geschichte 30 Jahre zurück, 1980. Sie haben mit Briefmarken gehandelt. Wie ist das vonstatten gegangen? Wie kam da die Idee, da einen Teil Ihrer Sammlung einfach zu verkaufen, um was ganz anderes damit zu machen?
Nun, Briefmarken war mein Hobby, aber auch mein Beruf, aber auch nur ein Teil davon. Ich habe dann auch als freiberuflicher Journalist gearbeitet. Ich bin in einer politisch bewussten Familie aufgewachsen, wo wir immer diskutierten über die Probleme, den Zustand der Welt. Und da haben mich auch immer Lösungen interessiert. Und da habe ich dann gedacht, wieso werden Lösungen nicht ernst genommen? Und daher kam dann die Idee, wenn man einen Nobelpreis bekommt, dann wird man plötzlich ernst genommen. Da kann man sich zu jedem Thema äußern. Und da fand ich es irgendwie ungeheuerlich, dass die Nobelstiftung in diesen ganzen Jahren, seitdem es den Preis gibt, einen neuen Preis angeführt hat. Nur einen neuen Preis, der nicht von Alfred Nobel selbst stammte, nämlich den für Ökonomie, für Wirtschaftswissenschaften. Und da habe ich dann die Idee gehabt, habe gesagt, warum nicht auch einen Ökologiepreis einführen. Ich habe gedacht, die Nobelstiftung kriegt sehr viele Vorschläge. Und damit sie meinen Vorschlag ernst nahmen, habe ich dann gesagt, ich könnte dazu auch einen finanziellen Beitrag geben. Habe gedacht, wenn ich dann meinen Briefmarkenbestand verkaufe, dann kriege ich etwas über $1 Million. Ich biete diese $1 Million der Nobelstiftung an und ich kann dann mein Leben weiterleben und habe das dann getan und kann weiterhin Briefmarken handeln, als Journalist durch die Welt fahren etc. Aber die Nobelstiftung hat abgelehnt. Und warum? Wahrscheinlich, weil sie wohl Angst hatte. Es kommen schon viele noch mehr Vorschläge, aber sie hat ja natürlich, wie gesagt, hätte sie schon früher sich überlegen sollen, bevor sie den Ökonomiepreis einführte. Und dann hatten aber sehr viele Menschen, mit denen ich darüber gesprochen hatte, die fanden das so eine tolle Idee. Und da habe ich gedacht, nur dann musst du es ja selbst versuchen, natürlich mit viel geringen Ressourcen. Nicht? Also der Handel mit Briefmarken ist ja nicht so profitabel wie die Erfindung von Dynamit, die Alfred Nobel gemacht hat.
Da wollte ich nochmal drauf zurück. Also der Briefmarkenfreund, der Briefmarkensammler, der das hobbymäßig betreibt und sich die neuesten Editionen von der Post zuschicken lässt und auch international, das ist mir so halbwegs klar, vielen anderen vielleicht auch, aber professioneller Handel mit Briefmarken, wie funktioniert der denn? Hat der irgendwas mit dem Postgeschäft zu tun?
Ja, wenig. Natürlich gibt es auch Neuheiten, Händler, wenn sie jetzt Marken sammeln, Neuheiten aus verschiedenen Ländern, kann man die von der Post beziehen, aber es gibt auch Händler, die damit handeln. Aber das hat mich eigentlich nie so interessiert. Also mich haben alte Briefe interessiert, Postgeschichte, alte, seltene Briefmarken, besonders aus dem Raum, aus dem Nahen Osten. Ich habe mich spezialisiert auf die Marken, die frühen Marken von Saudi-Arabien zum Beispiel. Und so habe ich dann, dafür war ich und bin ich Spezialist.
Hatten Sie auch sowas ganz Besonderes, sowas wie diesen Fehldruck, die blaue Mauritius oder sowas?
Ich habe leider keine blaue oder rote Mauritius besessen, sonst wäre der Preis vielleicht noch größer geworden. Ich habe schon sehr seltene Marken, aber in die Preisklasse habe ich mir nie leisten können.
Welchen Umfang hatte da diese Sammlung, die Sie da verkauft haben? Wie viele Stücke waren das?
Nun, wie gesagt, ich habe eine Sammlung. Mein Vater hat mich, der war Pazifist, hat mit 9 Jahren, als ich 9 Jahre alt war, hatte meine Spielzeugpistolen gegen eine Briefmarkensammlung eingetauscht. Damals lebten wir in Schweden, das war eine Schwedensammlung, die habe ich dann auch aufgebaut, habe ein paar Marken auch zu bekommen von meinen Großeltern, die mal bei der Post gekauft hatten. Aber das, was ich verkauft habe, war also hauptsächlich, wie gesagt, mein Lagerbestand, das waren hauptsächlich dann auch arabische Briefmarken, das war ja meine Spezialität, war nicht riesig groß, denn ich habe immer nur mit doch also recht seltenen Marken und Briefen gehandelt. Das waren vielleicht 10, 20 Alben.
Hat Sie irgendeine Marke, hat Sie das geschmerzt, dass Sie die verkauft haben?
Nein, denn ich hatte das dann mehr oder weniger, ich hatte das meiste davon, also komplett. Und dann habe ich dann gesehen, was ich mit dem Preis machen konnte. Ein Preisträger hat mal zu mir gesagt, naja, du hast einen Fortschritt gemacht, damals hast du einen Briefmarken gesammelt, jetzt sammelst du uns. Also die Preisträger, die zusammengekommen sind. Und das ist natürlich also dann schon viel, viel spannender noch.
Okay, dann haben Sie die verkauft 1980, haben ungefähr 1 Million Dollar dafür bekommen. Was haben Sie gemacht mit dem Geld? Wie gründet man dann eine Stiftung?
Also das war nicht sehr schwierig. Ich habe die Marken auch nicht auf einmal verkauft, nachdem die Nobelstiftung Nein gesagt hat, sondern ich habe damit dann den Preis finanziert, das Preisgeld. Aber da kommt natürlich noch viel mehr dazu. Man muss recherchieren, man muss das publizieren. Die Preisträger kommen nach Stockholm. Damals habe ich dann noch Lokale gemietet, das Kulturhaus in Stockholm gemietet, ein paar Jahre lang. Und eine Abgeordnete des schwedischen Parlaments war aber so von der Sache begeistert. Die hat gesagt, das muss im schwedischen Parlament verteilt werden. Dort muss die Preisverleihung stattfinden. Und hat ihre Kollegen und Kolleginnen so lange bearbeitet, bis das nach 5 Jahren der Fall war. Und da muss ich sagen, da stand ich natürlich vor dem Problem, dass ich sah, dass das Geld fing an auszugehen. Also nicht ganz, aber vom Einkommen, da konnte ich den Preis natürlich nicht auf Sicht finanzieren, denn die Kosten wuchsen natürlich. Und dann kamen zum Glück dann auch die ersten Spender und Spenderinnen, besonders eine Deutsche hat dann mit einer großen Spende mir dann geholfen, damit wir den Parlamentariern dann sagen mussten, vielen Dank, jetzt sind wir im Parlament, aber wir können nur noch ein paar Jahre weitermachen.
Haben Sie noch eine, oder welche Erinnerung haben Sie an die erste Verleihung? Wer ist da nominiert worden?
Ich habe dann durch meine Kontakte 2 sehr gute und sehr verschiedene Personen identifiziert. Das eine war ein alter ägyptischer Architekt, der damals schon über 80 war, Hassan Fathi. Der wird verehrt als der Architekt der Armen. Der hat gesagt, die moderne Architektur bietet arme Bauern im arabischen Raum zum Beispiel eigentlich nichts außer eine Hütte mit einem Wellblechdach, wo die Kinder dann tagsüber, die Kleinkinder in der Hitze umkommen und nachts erfrieren sie. Er hat gesagt, das soll modern sein. Wir müssen den alten Lehmbauten, die es seit Jahrtausenden dort gab, die kann man doch modernisieren mit Hilfe modernen Wissens über Erdchemie, über Ventilation, Physik, das ist das wirklich Moderne. Und da hat damit großen Erfolg gehabt, aber war außerhalb Ägyptens kaum bekannt. Das war der eine Preisträger. Und das zweite war eine amerikanische Hippie-Kommune, die dann aus den 60er Jahren entstanden sind, die in Tennessee lebten, sehr einfach lebten, aber dadurch genügt. Sie haben gesagt, die haben eine eigene Hilfsorganisation gegründet, die hieß also Plenty, also Überfluss, Plenty International. Und haben Hilfsprogramme gestartet in einer Reihe von Ländern, also erst nach dem Erdbeben in Guatemala, aber dann sogar in Südafrika, in der Karibik, in den Slums von New York. Und weil sie eben so einfach lebten, konnten sie mit verhältnismäßig wenig Geld dort 4 erreichen. Und sie wurden von einem hohen UNO-Beamten nominiert. Der hat gesagt, also die erreichen hier viel mehr als wir mit viel mehr Ressourcen. Und das waren dann die beiden Preisträger 1980.
Inzwischen wird der Preis im Dezember verliehen, und zwar im Gebäude des schwedischen Reichstags. Das war vorher anders. Sie haben es angedeutet. Unter welchen Bedingungen fand damals die erste Preisverleihung statt?
Ich kam nach Stockholm, wo ich seit meinem 10. Lebensjahr nicht gewohnt hatte, habe Durch Freunde habe ich dann ein Büro, eine Pressekonferenz gemacht und habe einen Saal gemietet, dann von einer Reederei im zweiten Jahr einen anderen Saal gemietet und dann in den Jahren 3 bis 5 dann eben im Kulturhaus, bis wir dann im Parlament waren. Aber die Reaktion in den schwedischen Medien war natürlich, das war ja noch zur Zeit des Kalten Krieges, recht erstaunlich. Man hat das so ernsthaft diskutiert, da weiß ich in der Redaktionskonferenz, ob das nun ein CIA-Komplott oder ein KGB-Komplott wäre, um den Nobelpreis zu diskreditieren. Im zweiten Jahr war das kein Komplott mehr, dann war ich nur so ein merkwürdiger Außenseiter. Aber wie gesagt, dann fing es an, sich zu verbessern. Wir hatten dann plötzlich in den Medien, haben die das verstanden, wie wichtig das Ganze ist. Und danach kamen dann die Parlamentarier dazu und haben uns eingeladen.
Jakob von Yüksekül ist bei uns Gast in der Redaktionskonferenz hier auf D-Radio Wissen. Und den Anlass sollten wir natürlich auch nicht verschweigen, denn das Thema Alternativer Nobelpreis wird uns auch morgen beispielsweise im Programm von D-Radio Wissen begegnen, denn 30 Jahre Alternativer Nobelpreis, aus diesem Anlass kommen, Herr von Yüksekül, wie viel sind es? Es sind fast 100 Preisträger, ja, die im Moment, so wie Sie, in der Anreise auf Bonn sind.
Ja.
Und sich dort ab morgen treffen bis zum Ende der Woche, bis zum Sonntag, um über Kurswechsel nachzudenken, so heißt die Veranstaltung. Also zum einen Revue passieren lassen. Was ist gelaufen in 30 Jahren Alternativer Nobelpreis und wo geht's hin? Das ist heute auch Thema in der Redaktionskonferenz. Ich gucke mal gerade auf die Uhr, 18.41 Uhr. Nach Bonn reisen im Moment circa 100 ausgezeichnete Helden der Gegenwart, wie sie auch genannt werden. Sie haben den Alternativen Nobelpreis bekommen. Eine Tagung in Bonn, die morgen beginnt. Und der Stifter des Alternativen Nobelpreises sitzt bei uns hier heute Abend in der Redaktionskonferenz, Jakob von Yüksekül. Er hat eben schon angedeutet, wie sich das Renommee entwickelt hat, auch dadurch, dass der Preis inzwischen im schwedischen Parlament oder im Parlamentsgebäude verliehen wird. Und die Finanzfrage ist da schon angeklungen. Pia, das hatte dich jetzt noch gerade beschäftigt.
Genau, ich hatte gerade drüber nachgedacht. Sie haben gesagt, nach den ersten 5 Jahren wurde es dann langsam das Briefmarkengeld knapp, was Sie hatten als Finanzierungspolster. Nun gibt es den Preis jetzt seit 30 Jahren. Wir haben gerade gehört, 100 Prämierte gibt es inzwischen. Wie finanziert sich denn der alternative Nobelpreis inzwischen?
Der Preis finanziert sich nur zum Teil durch das Einkommen, was also noch übrig ist vom ursprünglichen Stiftungskapital, was ja von mir kam und nicht nur von mir. Und hauptsächlich von Spenden, die wir jedes Jahr neu bekommen müssen. Und das ist in den letzten Jahren schon schwieriger geworden. Wir haben da ein paar Mal erst wieder vom Kapital zehren müssen. Aber deswegen sage ich immer, ich bin also der Gründer, nicht der Stifter. Ich hätte den Preis bis heute nicht finanzieren können, sondern es hängt also davon ab, von der Unterstützung, die wir bekommen. Viele der Spender sind Spenderinnen und viele davon kommen aus dem deutschsprachigen Raum, aus Deutschland und aus der Schweiz.
Und was machen Sie dann, damit es jetzt nicht abebbt, sondern die Leute dabei bleiben?
Naja, das ist natürlich hier, weil der Preis im deutschsprachigen Raum auch bekannt ist, ist natürlich so, dass hier jemand spenden kann und die brauchen das ihren Verwandten dann nicht groß zu erklären, was es ist. Man weiß, was der alternative Nobelpreis ist. Mhm. Und wir laden natürlich die Spender, die Spenderinnen dann ein zu der Preisverleihung. Die treffen die Preisträger und Preisträgerinnen und sehen, was sie dann mit dem Geld machen können. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, denn es geht ja nicht direkt, es geht um den Preis. Aber viele sehen, dass also der Preis ja noch mehr bewirkt, als wenn Sie jetzt jemand einen Scheck in einen Brief schicken würden. Denn wir haben inzwischen so ein Renommee aufgebaut, dass der Preis jetzt Türen öffnet, er gibt Schutz, er hat also Menschenleben gerettet, er hat Menschen sicherlich aus dem Gefängnis gebracht, er hat in einem Fall einen Preisträger konnte geplante Rückkehr des Diktators des Landes verhindern, weil er so durch den Preis so ein hohes Renommee, so einen hohen Status bekommen hat in seinem Land. Da gibt es eine Reihe von Beispielen, die Spender begeistern, aber es ist immer jedes Mal ein Kampf. Also es wäre sehr nötig, den Preis zu sichern. Und wir suchen dann natürlich auch nach jemandem, die hilft, das Stiftungskapital wieder aufzubauen. Aber das ist nicht einfach und das muss jedes Jahr von neuem angefangen werden.
es werden auch Wissenschaftler ausgezeichnet, allerdings dann eben nicht für wissenschaftliche Leistungen. Vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück, Herr von Uexküll. Wer hat Chancen, den alternativen Nobelpreis zu bekommen?
Nun, das entscheiden natürlich in erster Linie alle Menschen der Welt, denn wir sind hier ein sehr offener und demokratischer Preis. Sie wissen ja vielleicht, dass zum Beispiel bei den Nobelpreisen gibt es gewisse Gremien, die wählen nicht nur die Preisträger aus, sondern die wählen auch den Personenkreis aus, der überhaupt vorschlagen darf, zum Beispiel für den Medizinpreis, für den Physikpreis. Und bei uns kann jeder jeden vorschlagen, außer natürlich sich selbst oder seine eigene Organisation.
Schade.
Und dann werden diese Vorschläge dann untersucht von uns, das ist sehr genau untersucht, das ist ein kleiner Stab, das ist viel Arbeit, aber wir müssen natürlich aufpassen, gerade weil wir keinen so einen Filter haben, dass wir da keine Fehler machen. Und wir schauen uns immer an, was ist dringend in einem Jahr, wo ist ein wichtiges Thema oder wo ist etwas, was Menschen, die sehr gefährdet sind, gibt es eine Krise, ein Krieg droht, beim Balkankrieg zum Beispiel, haben wir da mit einem Preis interveniert. Und dann suchen wir natürlich auch Menschen aus, wie gesagt, die den Preis wirklich brauchen. Dann gibt es so ein Prinzip, dass immer eine Frau oder eine von Frauen geleitete Organisation dabei ist. Wir haben auch versuchen auch eine geografische Ausgewogenheit zu haben in manchen Jahren, aber im anderen Jahr sagen wir dann, jetzt gibt es ein Land, was also wirklich keine gute Presse hat, aber da ist so viel gute Arbeit, haben wir in einem Jahr zum Beispiel 3 Preisträger aus Äthiopien gehabt. Also das ist immer, die Jury schaut sich an, was jedes Jahr reinkommt und versucht, wie gesagt, dann natürlich auch eine Gruppe von Preisträgern zu finden, die mehr repräsentieren als ihre Summe, wo wirklich also auch eine Botschaft mit verbunden ist.
Ein kleiner Kreis, sagen Sie. Wer sitzt da genau drin in der Jury?
Das ist eine internationale Jury, die wechselt auch etwas vom Jahr zu Jahr. Es gibt natürlich einige Personen, die auch im Vorstand sind, wie Monika Griefahn, die Gründerin, Mitbegründerin von Greenpeace Deutschland, die ja dann Umweltministerin in Niedersachsen war und dann lange Zeit im Bundestag. Sie ist dabei aus Afrika. Ahmed Ould Abdallah ist der ehemalige Außenminister von Mauretanien und ist der Vertreter des UN-Generalsekretärs für Somalia. Es versuchen also Personen mit einem breiten Wirkungsgrad und auch mit entsprechenden Kontakten. Und so ist immer jemand dabei, auch von jedem Kontinent. Wir hatten auch längere Zeit, der ist jetzt auch aus Altersgründen zurückgetreten, das Senior-Mitglied der Familie von Alfred Nobel war bei uns dabei, weil die Familie von Alfred Nobel waren so empört über den Ökonomiepreis, der ja nicht von Nobel selbst geschaffen worden ist. Wir haben einen britischen Umweltökonomen dabei, wir haben eine junge Inderin, die in USA lange Zeit gearbeitet hat für Frauenrechte, für das Recht auf Nahrung. Es ist eine sehr interessante Mischung von Personen und wie gesagt, wo wir also jedes Jahr uns bemühen, dass da vielleicht jemand Neues dazukommt, damit wir auch verschiedene Perspektiven bekommen. Aus Nigeria, Hafsat Abiola, die Tochter des im Gefängnis umgekommenen demokratisch gewählten Präsidenten. Das heißt also wirklich Personen aus sehr vielen, mit sehr vielen verschiedenen Hintergründen. Und das Interessante ist natürlich, wer war in den letzten Jahren alles in der Jury und da werden Sie sehen, das ist eine Gruppe, die ist so breit gefächert wie die Preisträger.
Nobels Enkel, sagten Sie gerade, richtig? Da muss ich noch mal einhaken, denn das hat mich neu...
Alfred Nobel selbst hatte keine Kinder, sondern das war dann seine Geschwister, die Kinder und Enkel und dann seine Geschwister. Es war aber, wie gesagt, das war das Senior-Mitglied der Familie Nobel in Schweden, ein renommierter Anwalt, Peter Nobel, war in unserem Vorstand und in unserer Jury.
Erklären Sie nochmal genauer, warum waren die empört?
Ja, wohl erstens prinzipiell, weil die Nobelstiftung sich beschlossen hat, einen Nobelpreis einzuführen, nach Alfred Nobel benannt, der nicht von Nobel geschaffen worden ist. Und zweitens, weil sie meinten, warum dann ausgerechnet einen für Ökonomie? Das ist ja nun also doch merkwürdig, warum nicht einen für Landwirtschaft, warum nicht einen für Architektur, warum nicht einen für Ökologie? Und zweitens wohl, und drittens wohl auch sagen, dass dieser Preis ideologisch doch recht eng ist. Wir haben ja dann auch, hatte ja nicht geplant damals, ich habe gedacht, wir decken Lücken ab auf Gebieten, wo es keinen Nobelpreis gibt. Ökologie, menschliche Entwicklung, Armutsbekämpfung und haben dann gemerkt, dass es Nobelpreise gibt, die aber so ideologisch eng sind, dass wir dann auch auf diesem Gebiet Preisträger, Vorschläge bekamen und Preisträger dann ausgesucht haben. Es gibt einen chilenischen Ökonomen, einen Professor Manfred Max Neefe, der eine sogenannte Barfußökonomie entwickelt hat. Wie kann man wirklich armen Menschen helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern? Der hätte eigentlich einen Nobelpreis für Ökonomie verdient, hätte er nie bekommen, hat er unseren Preis bekommen. Wie kommen wir weiter, wenn das Wachstum ausbleibt? Wie kann man eine Wirtschaft, eine Lebensqualität aufbauen, wenn das Wachstum ausbleibt? Da gibt es einen amerikanischen Professor, Herman Daly, der hat also dazu geschrieben und ist Spezialist auf dem Gebiet, auch nobelpreiswürdig, würde auch nie Nobelpreis bekommen. Dasselbe haben wir sogar erlebt bei den Medizinpreisen. Medizinpreise gehen immer an Vertreter der modernen westlichen medizinischen Tradition. Was ist mit anderen Heilungstraditionen? Da haben wir den Pionier der Wiederbelebung der klassischen Homöopathie, den Griechen George Vitulkas, ausgezeichnet. Und sogar der Physikpreis ist noch nie, der Nobelphysikpreis, noch nie an einen Solarenergieforscher gegangen. Und da haben wir den erfolgreichsten Photovoltaikforscher der Welt, den Australier Professor Martin Green, ausgezeichnet.
Ja, also ich meine, wenn Nachfahren von Nobel selbst Sie unterstützen, das war für Sie das Zeichen, wir haben es geschafft, wir werden ernst genommen. Sozusagen die Auszeichnung, die Adelung.
Ja, ist immer schwierig. Wo wird man ernst genommen? Also der Preis wurde natürlich sehr schnell, interessanterweise, im deutschsprachigen Raum ernst genommen. Hier kann man über diese Themen viel differenzierter diskutieren als im englischsprachigen Raum. Das merken wir schon, dass das Bewusstsein für, also das Wort Alternativ hat auch so einen positiven Klang. Wir brauchen Alternativen auf vielen Gebieten. Und natürlich in Ländern der sogenannten Dritten Welt, da wo sie, weil sie sehen, dass unser Preis für sie und für ihre Lebensumstände viel relevanter ist, oft als Preise wie der Nobelpreis, da wurden wir dann sehr schnell ernst genommen. Und natürlich in Skandinavien, auch in spanisch sprechenden Ländern merkten wir das. Es ist sicherlich so, dass das ist der erste Schritt, ernst genommen zu werden. Das Problem ist natürlich, sie müssen ja existierende Strukturen auch überwinden. Der Preis wird ja, man kann den Preis ja sehen, aha, jetzt gibt's auch so einen netten Nebenpreis. Oder man kann wirklich verstehen, hier ist eine Herausforderung dahinter. Was ist heute wirklich lohnens- und unterstützenswert? Und da kommt natürlich, sehen natürlich sehr viele dann auch, eine schwedische Politikerin hat gesagt, ja, der Nobelpreis ist ja doch ein Preis des letzten Jahrhunderts und dies ist der alternative Nobelpreis, ist der Preis des neuen Jahrtausends. Weil damals Alfred Nobel konnte ja die Umweltbedrohung nicht voraussehen, er konnte die Armut nicht voraussehen. Da war der Fortschrittsglaube, der Technologieglaube noch ungebrochen. Und das ist natürlich ein Kampf, den wir noch immer führen, auch wenn wir jetzt ernst genommen werden.
Warum hat das Wort Alternativ in den angelsächsischen Ländern keinen so guten Klang?
Es ist wohl, und sogar in Schweden ist das der Fall, das ist eben so mit der New Age-Bewegung irgendwie verbunden. Also das ist in jedem Sprachgebiet ist es irgendwie anders. Aber hier haben wir das also öfters gemerkt, dass also auch, wie gesagt, auch in Schweden ist das nicht so positiv besetzt wie hier. Ich glaube, die Diskussion zu diesen Themen, vielleicht führte das auch dazu, dass die Grünen hier recht früh erfolgreich waren, dass man eingesehen hat, hier gibt's also die Probleme, es gibt also alternative Lösungen. Und wie kann man die umsetzen? Also ich merke das, ich merke das sehr stark, wenn ich zum Beispiel, ich wohne ja in Großbritannien, dass es viel, viel schwieriger ist, also auch wenn wir die Preisträger dorthin bringen. Wir haben Unterstützer, auch ein paar Abgeordnete im britischen Unterhaus, machen dann eine Pressekonferenz und das passiert selten, dass die großen Tageszeitungen danach berichten. Und wenn ja, dann in ganz kleinen Meldungen. Während hier das wirklich eine Nachricht ist, oft auf den ersten Seiten. Und das ist zum Beispiel in der spanischsprachigen Welt auch so, aber in den USA natürlich längst noch nicht der Fall. Obwohl es verändert sich langsam, aber sehr langsam.
Glauben Sie, dass es denn an dem Namen alternativer Nobelpreis liegt oder dann an der Ausgestaltung? Weil sonst wäre es mit einer Namensänderung ja quasi getan.
Right Livelihood Award. Also der offizielle Name ist das Right Livelihood Award. Das ist natürlich schwer zu übersetzen. Das ist ein Begriff, der kommt aus dem Buddhistischen. Ich bin kein Buddhist, aber das symbolisierte für mich so, worum es ging. Denn es ist ja nicht ein Preis für tolle Ideen, es ist ein Preis für ein verantwortungsbewusstes Leben auf sehr vielen Gebieten. Und es ist natürlich auch ein Begriff, der aber schwer zu übersetzen ist, besonders ins Deutsche. Deswegen ist er hier als alternative Nobelpreis bekannt. Aber ich glaube nicht, dass es so am Namen hängt, sondern für die, die dagegen sind, die noch immer den Fortschrittsglauben haben, dass die Technik und die Märkte und das Wachstum alles lösen wird, dann sind wir natürlich irgendwie so pittoreske Außenseiter. Und die, die diesen Glauben aber nicht mehr haben, für die sind wir Projekte der Hoffnung, dass die auch inspirieren. Das ist ja das Schöne dabei. Es geht ja nicht darum, dass die Preisträger jetzt Unterstützung bekommen und Schutz bekommen, sondern wirklich auch, dass andere Menschen davon inspiriert werden.
In der Redaktionskonferenz reden wir über den alternativen Nobelpreis im Studio Jakob von Uexküll. Und nach 19 Uhr reden wir weiter. Im Studio der Redaktionskonferenz heute Jakob von Uexküll, Gründer des alternativen Nobelpreis. Herzlich willkommen hier zur zweiten Runde. Schön, okay, dass Sie mit dabei sind. Und außerdem noch in der Runde Rachel Gessert, Pia Mais und Christian Schüttel hier am Mikrofon. Pia, du bist die, soll ich sagen, Abgesandte, genau, der Nachrichten heute. Du hast den Nachrichtentag mit verfolgt. Fangen wir mal damit an. Was waren für euch die wichtigsten Meldungen des Tages? Welche waren einfach ein Must?
Also wichtig war immer noch das Verfassungsreferendum von gestern in der Türkei, wo die türkische Bevölkerung mit Ja zu einigen Änderungen gestimmt hat. Und da haben sich heute viele Menschen geäußert, unter anderem unser Außenminister Guido Westerwelle, der das Ja so gewertet hat, dass er sich vorstellen könnte, dass die Türkei Mitglied der EU wird. Und ähnliche Stimmen gab es heute, aber auch konträre Stimmen dazu. Wichtig war außerdem dann, als klar war, dass Oberbürgermeister Adolf Sauerland, der Duisburger Oberbürgermeister, in seinem Amt bestätigt wurde, also dass der Stadtrat ihn heute nicht abgewählt hat, was er hätte tun können. Immerhin wird Adolf Sauerland mitverantwortlich gemacht an der Katastrophe auf der Love Parade vor einigen Wochen. Und was wir heute auch gemacht haben, das haben mir die Kollegen der Wissensnachrichten zugetragen. Anscheinend haben sich innerhalb der letzten 10 Jahre die Anzahl von Verletzungen, die auf Basketballspiele zurückgeführt werden können, um 70% vervielfacht. Und das wird irgendwie darauf zurückgeführt, dass es viel rabiater zugeht bei dem Sport.
Mhm, okay. wird da auch nochmal genauer gesagt, was für Verletzungen?
Das ist hauptsächlich Kopfverletzungen. Und es gibt dann auch einige Tipps, dass Kinder dann den Kopf besonders schützen sollen oder es mit kleineren Bällen gespielt werden soll, dass es am Kopf nicht so wehtut.
Ah, Helmpflicht.
Aber das war schon sehr, sehr erschreckend auch irgendwo in der Art. Das ist ein großer Volkssport, dass auf einmal die Verletzungsraten so immens angestiegen sind.
An dieser Stelle fragen wir auch immer nicht nur, was haben wir eigentlich gemacht im Programm, sondern was haben wir nicht gemacht in den Nachrichten, obwohl es am Markt war, wie es ja immer so schön heißt.
Am Markt war heute vielfach. Wirklich alle Agenturen haben es gemeldet und auch viele andere Stationen. Der Kachelmann-Prozess, Jörg Kachelmann, der Wettermoderator, der angeklagt ist, ihm wird vorgeworfen, eine Frau vergewaltigt zu haben, war heute ein neuer Verhandlungstag. Im Endeffekt der erste, wo wirklich was passiert ist, beim letzten Verhandlungstag ist die Verhandlung sehr schnell vertagt worden. Wir haben es heute nicht gemacht, weil wir gesagt haben, die Person ist uns nicht so wichtig, dass wir jeden Verhandlungstag der 13 angesetzten Verhandlungstage so exzessiv verfolgen wollen und so jede Facette aus diesem doch sehr intimen Verhandlungen dort preisgeben wollen. Wir haben uns dann heute darauf geeinigt, dass wir zum Urteil darüber berichten werden, aber nicht es so komplett ausschlachten möchten. Ein weiteres Thema heute war, das wurde häufig gemeldet, in letzter Zeit in Chile sind 33 Bergleute verschüttet worden. Die sitzen dort unten fest, schon seit einiger Zeit. Und da war heute ein neuer Versuch, mit einem Bohrer an diese Bergleute ranzukommen. Der Bohrer ist leider abgebrochen. Jetzt haben wir in den ganzen letzten Tagen ähnliche Meldungen gehabt. Es waren immer wieder Missgeschicke und kleine Hoffnungsschimmer. Und der Zeitplan der Regierung sieht vor, dass Weihnachten endgültig die Bergleute befreit werden sollen. Und da haben wir uns gedacht, es ist noch eine so lange Spanne, da wird noch sehr viel mehr passieren als der Bohrer, der stecken geblieben ist heute.
Und auch um vielleicht vorab schon ein bisschen was über die redaktionelle Planung hier bei D-Radio Wissen zu erfahren. Wir haben ja damals, als die Bergleute verschüttet waren und dann gefunden wurden, darüber geredet, warum dauert das eigentlich so lange, haben seitdem das Thema ja immer mal wieder aufgebracht und es sollte klappen, dass wir auch einen Reporter dorthin geschickt haben, der dann, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, das jetzt umzusetzen, denn er muss schon ein bisschen Strecke dorthin machen. Mhm. Aber Ja, ob es nun bis Weihnachten wirklich dauert, weiß man ja nicht. Möglicherweise geht es schneller, aber wir bleiben dran.
Das ist auch wirklich ein wichtiges Thema. Also sobald dort eben was passiert, sind wir wieder dabei. Heute war uns das ein bisschen zu marginal.
Was auch noch wichtig war heute im Programm, unter anderem, ist ja vieles wichtig, aber das, was wir, worauf wir auch besonderen Augenmerk dann in meine Redaktionskonferenz legen, klar, das Aerobic. Unser Rätsel aus dem Spielraum. Ich würde sagen, das schließen wir jetzt mal nahtlos an den Überblick über den gelaufenen Tag. Es waren heute wieder einmal die Liederlücken dran. Ich vermute, Herr von Uexkö, Sie können sich noch nichts drunter vorstellen. Also die Bedingung ist folgendermaßen, in 5 Liedern reisen wir jetzt um die Welt. Können ja mal gucken, welche Länder wir da bereisen und wie viele Preisträger es dort schon gegeben hat. Auf jeden Fall ist die Anordnung folgendermaßen. Wir hören jetzt 5 Songs und in den Texten ist jeweils das Wort, also die Stadt, um die es geht. Die ist sozusagen ausgebiebt oder was auch immer. Irgendein Geräusch liegt da drunter. Genau, ja.
Oh Gott, das ist schwer.
Ich glaube, heute ist es überläutet worden.
Es ist überläutet worden. Ja. Hören wir uns das mal an. Also in 5 Liedern um die Welt unser Aerobic. Zwischen Stirnrunzeln und Schmunzeln, wenn ich mal die Mimik von Herrn von Uexkö deuten kann. Haben Sie eine Ahnung?
Muss ich leider passen.
Haben Sie irgendwas erkannt, irgendeinen Titel erkannt? Es ging um Städte?
Müsste ich meinen Sohn anrufen.
Okay, den Telefonjoker haben wir leider nicht, aber Pia, du hast dir was aufgeschrieben.
Ich dachte am Anfang, das ist ja total einfach. Die ersten 3, glaube ich, habe ich erraten und dann leider nicht mehr.
Okay, dann schieß mal los.
Das erste war auf jeden Fall London.
Genau. Titel war nämlich The Clash, London Calling.
Genau.
Okay. Das war noch relativ einfach, sagst du. Ja, fand ich auch. Wie war es mit dem zweiten?
New York. Also so ein schönes Herzlied, da kann man immer so mitsingen. Leaving New York's never easy.
Genau, von R.E.M.
Ja, genau.
Als drittes hatten wir dann was oder wen?
Los Angeles hatten wir da.
Ach. Das war das Einzige, was ich auch gehört
habe. Picture Postcard from L.A. Genau. Von Joshua Caddison. So.
Und danach dachte ich, ich habe es auf der Zunge, aber ich weiß es nicht.
Du hast es auf der Zunge gehabt. Ja, Element of Crime. Und worüber hat Herr Regner da gesungen? Über welche Stadt?
Irgendwas Banales, ich weiß es nicht.
Ja, es hat eine Kuh gemut, und zwar da, wo im ursprünglichen Text Delmenhorst zu hören ist. Also Delmenhorst. So, und das fünfte liegt von Tokotronic und Herr von Uexkö, das ist die Stadt, in der Sie beheimatet sind inzwischen.
In London, wieder.
Ja, also war die Stadt, aus der Sie gerade kamen.
Aus Hamburg.
Aus Hamburg. Aha. Hamburg, genau. Okay. Also Hamburg rockt Tokotronic. Das waren die fünf Lieder, mit denen wir um die Welt gereist sind. So, um das Ganze jetzt aufzulösen, werde ich zum Gong schreiten.
Genau. Ich hätte nicht gewonnen.
Ich hätte auch nicht gewonnen, aber Gott sei Dank haben wir immer schlaue Hörer.
Herr von Uexküll, ich würde Sie bitten, einmal die Glücksfee zu spielen. Das ist immer das Privileg des Gastes, den Gewinner des heutigen Abends zu ziehen aus unserer großen, ausgedruckten E-Mail-Lostrommel. So, da wird noch im Papier gezogen. Und der Gewinner des alternativen Nobelpreises.
des alternativen Redaktionskonferenzpreises ist Karin Kasten, eine treue Rätsellöserin, kann man sagen, denn die hat's oft richtig. Wird aber nicht ständig gezogen.
Heute mal wieder. Und vielleicht hat sie aber auch unser neues Gimmick nicht, das wir inzwischen verlosen. Wir haben ja nicht mehr das T-Shirt, sondern den Sattelschoner fürs Fahrrad von D-Radio Wissen. Herzlichen Glückwunsch an Frau Kasten. Die Redaktionskonferenz heute mit Jakob von Uexküll, dem Gründer des alternativen Nobelpreises. Ja, wir reden gleich weiter in der Redaktionskonferenz. Wir hören uns jetzt noch ein bisschen Musik an. Black Hole Sun. Soundgarden, Black Hole Sun, ein Song, in dem ein ziemliches Weltuntergangsszenario konstruiert wird. Soweit sind wir noch nicht. Und einer, der sich dafür engagiert, dass es nicht so kommt und sich Klimawandel und ähnliche Dinge noch möglichst weit hinaus zögern mögen. Jakob von Uexküll, der Gründer des alternativen Nobelpreises. Und wir haben vor 19 Uhr ja schon mal über die Frage über der Wirkmächtigkeit dieser Auszeichnung gesprochen. Und Rachel, ja, du hast es auf eine sehr einfache Frage runtergebrochen.
Ja, ich wollte Sie fragen, haben Sie den Eindruck, ist die Welt jetzt besser?
Nein, das kann man leider nicht sagen. Also der Preis gibt ja vielen Menschen Hoffnung und hat ja vieles erreicht und die Preisträger haben vieles erreicht. Aber leider ist es natürlich im Großen und Ganzen nicht so. Ich meine, die Preisträger sind nicht der neue Mainstream geworden. Es wird nicht genügend auf sie gehört. Ich glaube, wir müssen jetzt in wenigen Jahren vieles nachholen. Zum Glück kann es ja auch dann schnell gehen. Wenn das Krisenbewusstsein da ist, dann verändert es sich Verhältnis, verändert sich Menschen sehr schnell. Das haben wir ja gesehen, 89 bis 91, wie schnell es gehen kann. Und ich glaube, es wird immer mehr Menschen klar, dass sie jetzt also ganz radikal neu denken und neu handeln müssen. Denn die Probleme sind in den letzten 30 Jahren leider noch schneller gewachsen als die Lösungen. Das ist einfach die Realität.
Sie haben vorhin erzählt, dass in Deutschland der Preis ein sehr, sehr gutes, großes Renommee hat. In den angelsächsischen Ländern hat man damit noch ein bisschen Probleme. Da erscheint dann eine Meldung sozusagen als Randnotiz in der Zeitung. Haben Sie da eine Strategie oder einen Weg, wie Sie da auch mehr Gehör sich verschaffen können?
Nun, es fordert natürlich sehr kostspielig, besonders in den USA. Und es ist sicherlich auch, es wird von Jahr zu Jahr besser. Aber es ist noch dieser alte Fortschrittsglaube, dass es doch irgendwie klappen wird, der ist zum Teil noch da. Und zum Teil haben sie einfach auch so einen gewissen Zynismus, dass es ja doch nichts mehr hilft. Und also dem entgegenzusteuern, wie gesagt, es ist einfach dort sehr, sehr eine Geldfrage, wie viel Zeit ich da in die Medien bekomme und wie viele Personen ich dann habe, die daran arbeiten können. Das müssen wir verstärken und dazu brauchen wir natürlich auch mehr Ressourcen, um das tun zu können. Also ich versuche das in England, aber in den USA ist es noch schwieriger.
Wann hatten Sie das erste Mal das Gefühl, durch die Verleihung eines Preises an eine bestimmte Person, hier haben wir jetzt durch den Preis tatsächlich etwas bewegt in der Welt?
Nun, in der Welt ist natürlich immer ein großes Wort, aber wenn Sie...
Damit meine ich jetzt nicht die ganze Welt verbessert, also weg von solchen Utopien, nee, aber im Kleinen. Irgendwo auf der Welt ist es tatsächlich besser geworden, da hat sich für eine Gesellschaft, für eine Familie, für Einzelpersonen die Welt tatsächlich gebessert.
Nun, wenn jemand Ihnen sagt, also der schon in der Todeszelle sah und auf seine Hinrichtung wartete und sagte, du, ich meine, der Preis hat mir das Leben gerettet, dann ist das natürlich schon sehr bewegend. Und wenn jemand sagt, die Schwester war schon umgebracht worden in Guatemala in einem politischen Mord und wir haben dann ihrer Schwester den Preis gegeben und als sie dann nach Hause kam, nach der Preisverleihung sagte der Polizeichef zu ihr, jetzt bist du unberührbar, now you're untouchable, jetzt bist du so bekannt, jetzt werden die nicht wagen, dich umzubringen. Und zum Glück lebt sie und arbeitet sie noch immer. Oder wenn eine Bauernorganisation aus Kolumbien sagt, die also den Bürgerkrieg befriedet hatten in ihrem Gebiet, ja, weißt du, vor der Preisverleihung, wenn wir irgendwelche Anliegen hatten und wir fuhren in die Hauptstadt, wir kamen ja nicht mal am Pförtner vorbei in irgendeinem Ministerium. Aber nachdem wir den Preis bekommen haben, steht der Minister selbst an der Tür, um uns zu empfangen. Das heißt, wir haben da Türen geöffnet. Ich erwähnte, wie schon, den Preisträger aus Paraguay, den Menschenrechtler, der uns sagte, jetzt bin ich so bekannt, jetzt kann ich die geplante Rückkehr des Ex-Diktators verhindern. Und in der Tat, der Ex-Diktator hat die Rückkehrpläne eingestellt.
Wir waren jetzt gerade bei den ganz großen, vielleicht naiv klingenden, aber dann doch irgendwie wichtigen Fragen, wie was hat sich vielleicht dadurch geändert in der Welt. Ich will einen kleinen Schlenker machen, um dann auf ein Thema zu kommen, was wir heute im Programm bei D-Radio Wissen hatten. Es ging um das Gedenken an den 11. September 2001. Herr von Uexküll, ich frage Sie ganz sozusagen platt, der 11. September, hat er die Welt schlechter gemacht?
Naja, er hat Furcht, ist dadurch größer geworden, Vertrauen ist geringer geworden. Das macht natürlich alle Veränderungen sehr schwierig. Und wir haben ja gesehen, was also auch hier ursächlich ist für dieses Misstrauen und diesen Hass. Ich sehe das, wenn ich in die arabische Welt fahre und ich halte dann einen Vortrag und sage, es gibt gemeinsame menschliche Werte, die uns alle vereinen. Und da kommen immer dann die Fragen, wie kannst du das sagen, wenn man sieht, was in Palästina, was im Gazastreifen vor sich geht? Und da haben wir ja versucht, also mit mehreren Preisen an israelische Dissidenten, die sich für eine gerechtere Behandlung der Palästinenser einsetzen, wie Uri Avneri zuletzt und seine Frau von der Friedensorganisation Gush Shalom vor ein paar Jahren, haben wir versucht, da also Zeichen zu setzen. Aber da ist ein ursächlicher Zusammenhang und sicherlich ist es sehr schwer, dieses Misstrauen, diesen Hass zu bekämpfen. Ich weiß auch nicht, wo man da noch mehr ansetzen könnte. Es wird ja auch durch die Medien natürlich verbreitet. Also jeder Verrückte kann irgendwie weltberühmt werden, wenn er jetzt ankündigt, was Verrücktes tun zu wollen.
Terry Jones. Terry Jones, der ist dann am Ende ja vielleicht geplant, wie auch immer, dann doch nicht gemacht hat. Sie sagen, man muss auf Einzelpersonen setzen. Sie haben den Nahostkonflikt angesprochen. Jemand, der in der Hoffnung, er könne unter anderem auch in Nahost etwas bewegen, den Friedensnobelpreis bekommen hat, ist Barack Obama. Wäre der für Sie auch ein Kandidat für den alternativen Nobelpreis?
Also ich habe damals gesagt, ich halte das für etwas verfrüht und ich bin noch immer der Meinung, dass es verfrüht ist. Da muss man ja also sagen, der Friedensnobelpreis ist ja ein politischer Preis. Das ist ja eine Gruppe von ehemaligen norwegischen Parlamentariern, die den herausgeben. Die machen manchmal eine sehr gute Wahl. Ich sage das auch also natürlich persönlich. Die Wangari Maathai aus Kenia, die Gründerin der Grüngürtel-Wiederaufforstungsbewegung dort, hat unseren Preis 84 bekommen und 20 Jahre später hat sie den Friedensnobelpreis bekommen. Und es gibt andere Jahre, wo man das Gefühl hat, dass die wollten wohl gerne den Obama treffen und haben ihm den Preis gegeben. Und man kann nur hoffen, dass er ihn nachträglich noch verdient.
Im Programm von D-Radio Wissen haben wir heute mit Hilal Seskin gesprochen, einer türkischstämmigen Schriftstellerin und Journalistin. Es ging um das Gedenken an den 11. September und wir hören einen Ausschnitt des Interviews mit ihr, das Utz Träger geführt hat.
In vielfacher Hinsicht, ja. Verrückterweise am 11. September selber oder in den ersten 1, 2, 3 Tagen war ich tatsächlich auch total geschockt und dachte, oh Gott, es ist doch meine Religion, ja. Ich dachte wirklich, ich habe vielleicht den Islam falsch verstanden oder so. So stark war damals die Verknüpfung erstmal auf der Berichterstattung, dass irgendwie das Muslime mit muslimischer oder pseudo-muslimischer Begründung gemacht hatten. Und eigentlich habe ich dann ganz intensiv begonnen, mich mit islamischen Büchern und Inhalten zu beschäftigen, weil ich habe den Islam zwar gelernt, aber ich bin einfach darin aufgewachsen. Ich meine, solche Sachen wie Krieg und ob der Krieg vom Koran und sowas, spielt im Leben der meisten Muslime überhaupt keine Rolle, ja. Das heißt, ich muss mich da erstmal schlau machen. Und habe es dann auch zu einem Thema meiner publizistischen Tätigkeit gemacht, weil ich dachte, dass ich irgendwie, ja, man musste sich dazu irgendwie äußern. Also insofern hat der 11. September ja mich irgendwie so ein bisschen aufgerüttelt, absurderweise auch irgendwie stärker zur Muslimin gemacht, als ich es vorher gewesen bin, weil er die Frage gestellt hat, wo man steht und was die Inhalte eigentlich sind.
Ja. Dieses Ereignis hat Sie also quasi ein bisschen in eine nicht ganz selbstgewählte Rolle auch gezwungen.
Ja, schon. Also ich habe vorher, ich weiß noch genau, ich war damals in der Frankfurter Rundschau, ich habe da die Sachbuchredaktion gemacht und bei meinem ersten Gespräch mit dem Chef habe ich gesagt, aber nicht, dass ihr euch einbildet, ich mache jetzt die ganzen Ausländersachen, ja, oder, weil ich finde das immer so ein bisschen blöd, wenn die Minderheitsangehörigen dann über die Minderheiten immer schreiben müssen und so. Ich finde, das sollte lockerer sein, jeder darf sich seine Themen eigentlich selber suchen. Aber in den letzten Jahren haben wir eben erlebt, dass der Islam pro und contra, und manchmal heißt es dann auch Islamkritik pro und contra, eben ein starkes Thema geworden ist und man kann sich dem nicht mehr entziehen. Das ist ganz komisch. Man bekommt so eine politische Frage von den einfach gesellschaftlichen politischen Umständen quasi aufgezwungen. Und außerdem wird man natürlich, also ich werde aufgrund meines Namens andauernd darauf angesprochen. Ich muss mich auch im privaten Kontext, wenn ich jetzt zu irgendwie Bekannten oder Nachbarn oder auf eine Party gehe, taucht das Thema immer auf. Man muss sich immer erklären. Man muss sich auch ganz oft distanzieren. Also von mir erwarten immer noch Leute, dass ich mich sozusagen vom Terrorismus distanziere. Wo ich dann wirklich nur sagen kann, Entschuldigung, das ist Massenmord. Das ist selbstverständlich, dass ich dagegen bin. Es wäre, erst wenn ich dafür wäre, müsste ich sagen, ja, das wäre dann die Ausnahme. Aber dass man sich distanzieren muss, nur weil man einen türkischen Namen hat oder einen muslimischen oder arabischen, das finde ich schon sehr einengend.
Haben Sie damit gerechnet, kurz nach dem 11. September?
Nein, das war mir eigentlich, das war mir irgendwie gar nicht so klar, dass das so starke Auswirkungen haben würde. Andererseits muss man den Blick auch ein bisschen davor stellen, also davor richten. Politikwissenschaftler haben schon vorher gesagt, dass eigentlich aufgrund sozusagen des Zusammenbrechens, des Ost-West-Konfliktes, ja, dass man sozusagen nach neuen, was heißt Feindbildern, aber ja, dass es neue Konflikte gibt, ja, dass der Westen sich neu positioniert und dass dann sozusagen der Nahe Osten und auch der Islam sozusagen ein bisschen so zum Gegenspieler wird, ja. Also ich denke, es ist eben nicht nur der 11. September, der diese Situation hervorgerufen hat. Der 11. September hat das bestimmt beschleunigt, verstärkt und dient so als Emblem für diese ganze Entwicklung. Aber sie hat vermutlich auch schon vorher eingesetzt und wäre möglicherweise auch ohne sie zustande gekommen.
Ja, die Autorin, Journalistin Hilal Sezgin im Gespräch mit meinem Kollegen Utz Dräger. Ein Stichwort, was in diesem Interview gefallen ist, war Islamkritik. Wir lesen in diesen Tagen davon, dass der Umgang, die Auseinandersetzung mit dem Islam und vor allen Dingen es nicht zu tun, möglicherweise zu einer, so wurde es formuliert, Abrisskante wird. Und damit ist irgendwie gemeint, lässt die Politik dieses Thema außer Acht, setzt sich damit nicht auseinander, dann könnte so etwas passieren, dass beispielsweise wir künftig auch eine sechste Partei mit in den Parlamenten hätten, also zumindest wird spekuliert, eine Partei, die dann konservativ ist, insoweit, dass sie rechts sozusagen der Union steht. Herr von Yüksekül, ist das tatsächlich so? Ist da eine Abrisskante, die da droht?
Klar, wir müssen sehen, dass es sicherlich nicht die Blütezeit des Islams. Religionen haben verschiedene Blütezeiten, sondern da ist eine Krisenzeit. Das hat viel mit Geld zu tun. Es ist mal ausgerechnet worden, dass Saudi-Arabien stellt 1% der islamischen Bevölkerung der Welt, aber finanziert mit konservativen Stiftungen ungefähr 90% der weltweiten Ausgaben des Islams. Und dadurch sind natürlich also reaktionäre Tendenzen, haben sich dann verbreitet in Koranschulen in der ganzen Welt. Und die französische Regierung hat das ja gemerkt und deswegen gesagt, wir finanzieren jetzt diese Koranschulen selbst. Das andere Problem ist, glaube ich, auch, dass durch die modernen Technologien ist also Bösartigkeit, Massenmord, das gab es ja, gab die christlichen Kreuzzüge und so weiter. Man konnte aber da nicht auf einen Hieb 3000 Menschen umbringen, wie beim 11. September. Das konnte man nur durch die moderne Technologie. Und da muss man natürlich wieder auf Einstein verweisen. Der hat gesagt, wir haben so vieles verändert, nur wir haben unser Denken nicht verändert. Man hat heute eine viel größere Verantwortung. Und man kann, wie gesagt, heute, wenn man bösartig ist, also viel mehr Böses erreichen, als unsere Vorfahren es konnten. Das, glaube ich, sind auch Facetten, die man dabei bedenken muss.
Haben Sie eine Idee, einen Vorschlag, eine Vorstellung davon, wie die Politik damit umgehen sollte?
Nun, ich glaube, sehr viele Menschen, die sich immer beschweren über die Politik, müssen sich dann auch selbst politisch engagieren. Das ist für mich die Hauptlücke, dass es diese Kluft gibt zwischen der Politik und die soll es irgendwie lösen. Und da sind wir. Und dann sind wir alle. Und im alten Griechenland, also in der Wiege der Demokratie, da wurde ja immer ganz klar gesagt, der Bürger, jeder Bürger muss sich politisch engagieren. Und der hieß dann auch, dieser Bürger hieß dann auch ein Polites. Und die Bürger, die sich weigerten, am politischen Leben teilzunehmen, die hießen Idiotes. Heute sagen die Leute, man muss doch Idiot sein, man muss politisch engagieren. Aber dann hat man natürlich das Problem, da draußen zu sitzen und schimpfen und meinen, die Politik muss da irgendwie eine Lösung finden, wenn man selbst nicht bereit ist, sich daran zu beteiligen. Das funktioniert natürlich nicht. Also ich mit meinen begrenzten Ressourcen und auch mit dem Preis, wie gesagt, wir suchen Ursachen anzugehen. Und wir haben deswegen den Ostkonflikt also oft zum Thema unseres Preises gemacht und haben da Menschen prämiert und dadurch auch gestärkt. Ich würde gerne zu diesem Thema mehr machen, wenn wir da die Ressourcen hätten, aber, denn es ist tatsächlich so, dass ja dieser Konflikt nicht furchtbar schwierig ist. Es ist ganz klar, wenn man also Gerechtigkeit schafft für die Palästinenser, dann würde nicht alles auf einmal gelöst, aber da wäre eine große Wut, die immer wieder hochkommt, wenn man in arabischen und islamischen Ländern spricht, da wäre die Basis für diese Wut nicht mehr da.
Das erstaunt mich jetzt, dass Sie sagen, der Nahostkonflikt sei eigentlich relativ leicht zu lösen. Wie denn?
Weil es eigentlich nur eine Lösung gibt. Die Palästinenser müssen entweder ihren eigenen gleichberechtigten Staat bekommen. Und dazu muss der Druck, da muss die EU also auch nicht so feige sein. Und auch Deutschland muss also den Israelis sagen, das geht nicht mehr so weiter. Und auch die USA. Oder man lebt gemeinsam zusammen in einem Staat, wo alle gleichberechtigt sind, wie in Südafrika. Das sind die beiden Alternativen. Es gibt gar keine dritte Möglichkeit. Und da kann man natürlich immer darauf hinweisen, dass es dann Terroranstiege gegeben hat. Natürlich gibt's die. Es ist ein okkupiertes Land. Und man muss da sehen, dass da so vieles kann man dann, uns muss man vorteilen. Aber trotzdem, man muss also, wie gesagt, an die Ursache gehen. Und die Ursache ist, dass hier ein Volk seit Jahrzehnten auf eine Art und Weise behandelt wird. Das würden wir nirgends anders tolerieren.
Die Redaktionskonferenz mit Jakob von Uexküll, Gründer des Alternativen Nobelpreises. An dieser Stelle, Herr von Uexküll, lassen Sie uns nochmal auf eine Debatte einsteigen, die hier in Deutschland getobt hat in den letzten Wochen. Es war die Debatte um die Thesen des Herrn Sarrazin. Wie hilfreich ist die gewesen? Oder fragen wir einfach mal so, Herr Sarrazin, wahrscheinlich kein Kandidat für den alternativen Nobelpreis, oder?
Nee, wenn man sieht, wie er da als Finanzsenator in Berlin also dann Mittel gestrichen hat, die ja gerade also den Immigranten helfen könnten, auch besonders also für junge Menschen, das liest man jetzt immer wieder, dass er gerade die Politik geführt hat, die ja zum Teil die Probleme dann verursacht hat, über die er jetzt also da laut redet. Ich glaube, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass sicherlich unsere Toleranz hier noch auf viel härtere Proben gestellt wird. Denn wenn es uns nicht gelingt, den Klimawandel ganz schnell einzudämmen, werden riesige Flüchtlingsströme aus Afrika zum Beispiel, aus Dürregebieten, die dann entstehen, auf uns hier zukommen. Die werden wir gar nicht aufhalten können. Dann wird das, worüber wir jetzt diskutieren, auch die Mengen und die Probleme, das wird als lächerlich sein im Vergleich mit dem, was da auf uns zukommt. Und da müssen wir uns natürlich darauf vorbereiten. Wir sind eine multikulturelle Welt oder wir versuchen uns abzuschotten. Ich glaube, das ist einfach nicht realistisch. Ich will also die Probleme nicht leugnen. Es gibt verschiedene Modelle in verschiedenen Ländern. Ich weiß, in Schweden werden dann die Einwanderer, die kommen also in den Winter hinüber, pachtet der Staat eine Reihe von Hotels und da gibt's dann Schwedischkurse. Und ich merke das ja, wenn ich also mit der U-Bahn in Stockholm fahre, dass also junge afrikanische Mädchen, die ich da sehe, so 12, 13 Jahre alt, die unterhalten sich im fließenden Schwedisch. Und das merkt man in Deutschland eigentlich viel, viel weniger, wenn man Mädchen aus afrikanischen Ländern zum Beispiel in dieser Altersgruppe in der Hamburger U-Bahn hört. Das ist aber nur so ein Beispiel. Das Problem ist sehr schwierig, aber mit Ausgrenzung kommt man nicht, wird man das nicht schaffen. Denn es ist ganz klar, dass also dass Europa ohne die Einwanderer sehr schnell kollabieren wird. Nicht? Das sieht man ja, wir sind ja völlig abhängig. Wir haben uns auch natürlich abhängig gemacht. Wir finden viele von diesen Jobs, die gemacht werden müssen, damit wir hier ein zivilisiertes Leben führen können, die wollen wir selbst nicht machen. Und da, wenn Sie sehen, unter welchen Umständen zum Teil hier Einwanderer arbeiten, und das ist ja in anderen reichen Ländern also zum Teil noch viel schlimmer, da muss man sagen, das ist halt, wir wollen scheinbar oft die Vorteile, aber nicht die Probleme haben, und das geht natürlich nicht.
Ich fand das ganz interessant, dass Sie gerade gesagt haben, also als erstes Kriterium, warum kommt Herr Sarrazin nicht in Frage? Weil er Mittel gestrichen habe, die eigentlich ja Kindern, Jugendlichen, Menschen, anderen, also Erwachsenen mit Migrationshintergrund zugute gekommen wären, nicht weil er diese Debatte angestoßen hat.
Nein, das war nur ein Beispiel. Ich meine, der Hauptgrund, warum er nicht in Frage kommt, ich meine, wir prämieren ja Lösungen. Und von ihm haben wir bisher keine Lösung gehört, sondern nur ein Aufputschen existierender Probleme. Wir haben ja extra immer gesagt, dieser Preis ist kein Preis auch für Theorien, auch nicht kein Preis für Provokationen, ist ein Preis für Lösungen und interessanterweise nicht auch von Lösungen von irgendeiner charismatischen Einzelperson, sondern sie sollen auch irgendwie replizierbar sein. Das ist ja das Spannende daran, dass man bei jedem Preisträger auch sehen kann, das ist schon irgendwo repliziert worden, es gibt irgendwo Mut, es gibt Hoffnung und Herr Sarrazin hat das sicherlich vieles verbreitet, aber wirklich keine Hoffnung.
Was hat Michael Jackson zum Weltfrieden beigetragen?
Michael Jackson?
Mhm. Ich frage deswegen, weil er als nächster Song in unserer Titelliste steht.
Oh je.
Sie können sich aber auch eine Antwort bis nach dem Titel aufbewahren. Ja, Michael Jackson, auch ein, Held der Gegenwart mit einem Projekt der Hoffnung.
Naja,
wie stehen Sie zu Michael Jackson?
Hat sehr vielen Menschen Freude bereitet, nicht? Und wirklich, also global, er war wirklich eine globale Persönlichkeit. Und dann selbst dann im eigenen Leben wohl ein Beispiel für diese negative Globalisierung, dass er völlig die Kontrolle über sein eigenes Leben verlor und dann zu einer Figur wurde, die sehr tragisch endete. Ich glaube, das zeigt sowohl die Vorteile wie die Nachteile dieser globalen Entwicklung. Das Schöne bei der Musik ist, man also hat noch nie gehört, dass durch irgendein Lied ein Krieg ausgebrochen worden ist. Nicht? Aber beim Sport ist es ja nicht immer so. Da gab es ja wegen eines Fußballspiels in Lateinamerika sogar ein Krieg mal. Sonst, also der Sport vereint natürlich auch, aber die Musik vielleicht noch mehr.
Wobei es gibt, glaube ich, inzwischen Beispiele aus dem mexikanischen Drogenkrieg, wo es Tote gegeben hat, weil nämlich einzelne Drogenclans bestimmte Kapellen damit beauftragen, ihre Ruhmestaten zu besingen. Und ich glaube, da hat es auch schon, ich will nicht sagen Tote gegeben, aber auch schon auf jeden Fall wirklich handgreifliche Auseinandergesetzung gegeben wegen Musiktiteln. Aber das ist was anderes, Rache.
Ja, man kann ja eben alles missbrauchen.
Ja, ich wollte noch einen Aspekt ansprechen. Sie haben vorhin schon von einigen Preisträgern erzählt, aus Lateinamerika, aus Afrika, aus Nahost. Und mir ist jetzt so ein bisschen der Eindruck entstanden, dass eigentlich Sie sagen, Sie prämieren ja auch praktische Lösungen, dass da also die alternativen Denkkonzepte und Lösungen eher, sagen wir mal, aus den Ländern kommen, die wir jetzt als Entwicklungsländer bezeichnen, während also Europa und die USA noch diesen altmodellen Wachstumsglauben und Technik verhaftet sind. Jetzt ist es aber auch so, dass die Europa und USA eigentlich die Länder sind, die immer noch die Macht in der Welt haben. Also Sie zeichnen Leute aus, die in sehr kleinen Dingen tätig sind, aber wie ist da die Chance, dass sich von da aus, von diesen Machtlosen, sage ich mal so überspitzt, ein Wandel gestalten kann?
Also erstens nicht nur klein. Wir haben eine Konsumentenorganisation in Japan ausgezeichnet, die haben ungefähr 500.000 Mitglieder, also 170.000 Familien sind dabei. Eine afrikanische Organisation, die sicherlich 1 Million Mitglieder. Es gibt also da sehr vieles, was also sehr spannend ist und wirklich auch hier dann auch Rückwirkung haben könnte. Der Preis gibt den Menschen im Süden das Gefühl, dass ja nicht alle Menschen im Norden nur mehr und mehr und mehr haben wollen, sondern dass es auch hier Alternativen gibt und zeigt den Menschen hier, dass nicht alle im Süden unseren Weg gehen wollen, sondern dass es auch da Alternativen gibt. Ich glaube, dass beides zusammen macht es sehr spannend. Wir sind auch kein sogenannter Dritte Weltpreis. Die meisten Preisträger, ich glaube, es hielt sich ungefähr die Waage, die Länder, die meisten Preisträger haben, sind die USA und Indien. Das heißt, wir haben also eine Reihe von Personen, auch Europäer, auch deutsche Preisträger, Österreich hat mehrere Preisträger, Ungarn. Aber wir sind halt nicht in dieser kulturellen Zwangsjacke, dass alles belohnens- und unterstützenswerte aus den Industriestaaten kommt, sondern wir sind ein globaler Preis, aber durchaus nicht nur ein Preis für die Armen, sondern durchaus auch ein Preis, wo Lösungen dann hier kommen, die aber auch nachhaltiger sind als das, was zurzeit unterstützt wird.
Jetzt war so mein Eindruck, dass vielleicht eben auch, weil wir hier so in diesem wirtschaftlichen Denken und also in dem Konsumleben und auch in diesem wirtschaftlichen Wachstumsdenken so verhaftet sind, dass eben andere Länder, die eben noch nicht so wirtschaftlich so fortgeschritten sind, da eben vielleicht auch eine freiere Denke haben, was wie könnte es weitergehen in der Zukunft.
Ja.
Weil wir müssen ja mehr aufgeben. Ne? Also ich habe zum Beispiel in einem Interview gelesen, dass sie sagen, also möglichst nicht mehr fliegen. Das würde ja in Deutschland ziemlich vielen Leuten ziemlich schwer fallen, ja, auf ihre billigen Urlaubsflüge zu verzichten, wo sie mal eben am Wochenende nach London jetten können oder, ja. Und das heißt, hier ist es ziemlich viel mit Verzicht gekoppelt.
Naja, ich schreibe ja niemand vor, wie sie leben sollen, aber es gibt nun gewisse Tatsachen, die sind zwar unangenehme Wahrheiten, aber es sind also nicht desto weniger wahr. Und eine davon ist, wenn alle jetzt so leben würden, wie wir hier leben, und es gibt ja keinen Grund, es gibt keine Möglichkeit, dass wir das verhindern, dann wäre das Ende der Biosphäre. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alle in Armut und Sack und Asche leben müssen, aber es ist tatsächlich so, ich habe auch nicht gesagt, man muss alle Flüge verbieten. Es gibt die sogenannten Love Miles, die Personen aus armen Ländern, die in reichen Ländern arbeiten, die wollen ja auch mal nach Hause und ihre Familien sehen. Und Langstreckenflüge, dass man da mit dem Schiff fährt, das ist natürlich nicht realistisch. Aber Kurzstreckenflüge, das ist natürlich absurd. Und es gibt kein Menschenrecht für 20 Euro bis Wochenende nach Mallorca zu fliegen. Und das hat auch vor 20 Jahren noch kein Mensch erwartet. Und auch was das Wasser angeht, das Wasser wird knapp. Es kostet 15.000 Liter Wasser, ein Kilo Rindfleisch zu produzieren. Das heißt wieder nicht, dass wir alle Vegetarier werden müssen morgen, aber es ist klar, dass diese Entwicklung nicht so weitergehen kann. Der Fleischverbrauch muss reduziert werden.
Die Träger oder viele Träger, nicht alle, aber viele, knapp 100 kommen, also Träger des alternativen Nobelpreises, darüber reden wir ja, kommen in Bonn in diesen Tagen zusammen, um bei einer Konferenz zu reden über Kurswechsel, über ein gewisses Umdenken. Nun sind das ja alles Menschen, die ohnehin sozusagen die Lösung haben für eine Vision, die sie in Zukunft einlösen wollen. Zum Teil ist es ja auch schon gelungen. Deshalb die Frage in Bonn auf der Konferenz, was tun Sie da anderes als ohnehin schon, nämlich umdenken und Strategien für die Zukunft entwickeln?
Wir haben jetzt die Tradition seit 20 Jahren schon, dass jede 5 Jahre sich die Preisträger treffen. Und das war dann die letzten beiden Male, vor 5 und vor 10 Jahren war es in Salzburg und diesmal ist es zum Glück durch die Einladung aus Bonn jetzt in Bonn. Das ist zum Teil ist das ein internes Treffen, weil das sind ja sehr starke Personen mit, wie Sie sagen, mit sehr praktischen Visionen. Und wenn die sich treffen, dann entstehen da also gemeinsame Projekte raus, die können sehr viel voneinander lernen. Und deswegen finde ich es auch spannend, wenn sie sich treffen. Die kennen sich ja sehr selten, wenn die nicht gerade im selben Jahr den Preis bekommen haben. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich also diese Ideen dann hinauszutragen. Es gibt dann also 2 Tage während dieser 4-tägigen Konferenz, wo sie dann hinausgehen und bei verschiedenen Organisationen und Podiumsdiskussionen und Treffen haben, damit sich diese Ideen hier verbreiten. Deswegen hat sicherlich auch Bonn und Nordrhein-Westfalen viel Geld ausgegeben, um sie zu holen, weil sie das als sehr wichtig sehen und weil sie meinen, man kann also von diesen Menschen lernen. Das sind zum Teil natürlich Spezialisten, die was Fantastisches auf ihrem Gebiet erreicht haben, andererseits sind also oft nicht Spezialisten, die tatsächlich eine sehr breite Sicht haben von dem, was jetzt in der Welt, wie es aussieht und wie man diese Probleme auch lösen kann.
Einen, den man auch einfliegt oder schon eingeflogen hat, ist Pat Mooney. Ich vermute mal, er wird eingeflogen.
Der ist schon da,
denn er kommt aus Kanada, ein Entwicklungshelfer und auch Technologie-Kritiker. Kritiker hat sich Gedanken gemacht über die Nanotechnologie und wir werden das Gespräch morgen im Programm von D-Radio Wissen haben, aber wir haben schon mit ihm telefonieren können und einen Teil, einen Auszug aus diesem Gespräch, das Manuel Unger mit ihm geführt hat, das hören wir uns jetzt schon mal an.
The industry and some governments tell us nanotechnology or geoengineering are the best things for our future. Why do you have an opposite opinion?
Well, they don't know that. They have no clue, in fact. In the case of nanotechnology, here we have several thousand products that are in the marketplace today, and yet there's not even a scientific definition of nanotechnology. We have no regulations. In Germany, there really are no regulations whatsoever, nor in my country, Canada, to control nanotechnology products that we're using in our foods, in our fields, as pesticides, as sunscreens, as cosmetics, as clothing materials. They're there now, and yet we don't even know that they are there, and we don't have a way of regulating their safety.
So what can really happen to us? Why are these technologies so dangerous in your point of view?
Well, some of them can be beneficial, at least in the case of nanotechnology. There are certainly positive possibilities, but we need to know what we're getting ourselves into before we start down that path. At the nanoscale, you can have materials that you're putting on your skin every day that can actually pass through your skin, pass into your organs, pass through the blood-brain barrier, pass through the placenta, and yet they're not regulated? That doesn't make any sense to me.
So, but what really can happen to me when these nanotechnology particles are in my body? Do you have an idea what happens to me?
Well, we know what happens when asbestos enters your body, and nanoparticles of carbon at the same size actually could act somewhat like asbestos. I think history tells us that we should be a bit more cautious about these things, and certainly there's no logical reason to put them into products where there's really no particular benefit to them, like cosmetics, until we know that they are safe. But frankly, that's a small part of it. The real question is who's going to own and control nanotechnology? Who's going to make the decisions about nature at the nanoscale and have the patents over that kind of nature? And that control is highly centralized.
So is nanotechnology or geoengineering a bigger problem than the climate change?
Well, geoengineering is being presented as the solution to the climate change. Politicians who want to get reelected are talking about how society doesn't really need to do anything to change. Industry doesn't really need to transform itself. What we can do is produce some kind of technological fix, some silver bullet that will solve the problems for us. And they're saying, well, we've already geoengineered the climate into this crisis through the Industrial Revolution. Now we will geoengineer ourselves out of this crisis by blasting sulfates into the stratosphere to block sunlight or putting something on the surface of the ocean to soak up carbon dioxide. Don't worry, we'll take care of these problems for us. And I think that's silly. That's really dangerous. The idea that we can actually play with planetary systems or again, have some sort of quick fix to climate change is nonsense.
So did they really try that already? Or is this just ideas of governments, of the industry to solve these problems?
Well, in terms of ocean fertilization, or the idea that you can spread a coating on parts of the surface of the ocean to soak up carbon dioxide, that's been tried 13 times so far by governments, including the German government several times, in different experiments in the Southern Ocean, as well as in the Atlantic and the Pacific. And none of the experiments so far have actually worked. The last one was in 2009. There is now a ban or a moratorium, more correctly, against ocean fertilization as a geoengineering experiment since 2 years ago. And we're hoping that moratorium will stay in place through the United Nations. But there's other talk now, very active conversations going on. For example, this week, scientists will be meeting in Kiel, Germany, mm-hmm. to talk about how to establish a governance mechanism for geoengineering around the world. As that meeting goes on, there's similar meetings taking place in London and Washington among scientific organizations and governments looking at, well, how can we go about geoengineering the stratosphere? How can we put dust into the stratosphere to block sunlight?
Pat Mooney, Träger des Alternativen Nobelpreises. Das komplette Interview hören Sie dann morgen hier in D-Radio Wissen. Ja, ein Mann mit klarer Haltung, mit der Warnung, mit der ganz klaren Warnung. Nanotechnologie wird die Probleme unserer Erde auch nicht lösen. Pia, du hast für diese Position eine Bestätigung gefunden in den Nachrichten heute, die wir allerdings dann nicht gebracht haben, richtig?
Genau, dafür gab es heute ein Beispiel. Und zwar gab es eine Schlagzeile, eine Überschrift einer Studie, da stand sauberes Wasser für die dritte Welt. Und wir dachten, wow, das ist die Meldung. Es gibt jetzt sauberes Wasser für die dritte Welt. Probleme gelöst, großartig. Und dann hatte die Sache mehrere Haken. Wenn man diese Studie weiter durchliest, sieht man, die haben ein Filtersystem entwickelt auf Baumwollbasis und diese Baumwolle wurde mit Nanofarbstoffen behandelt. Und was zur Folge hat, Bakterien werden abgetötet, aber durch diese Nanofarbstoffe ist dieses Filtersystem hochgiftig. Und man kann es vergleichen mit Asbestvergiftung. An Mäusen wurde es getestet, die hatten genau diese Vergiftungserscheinungen. Und im Endeffekt wurde auch nicht genug abgetötet. Aber es war erstmal der große Aufschrei, Nanotechnologie rettet die Welt und wir haben von jetzt an sauberes Wasser mit Vorsicht zu genießen.
Also ein Beispiel, wo Pat Mooney sicherlich sagen würde, das vielleicht auch schon gesagt hat, okay, da sehen wir, dass es da nicht funktioniert, Herr von Uexküll. Welchen Eindruck haben Sie von Pat Mooney, der ja ausgezeichnet worden ist?
Nun, ich bin also sehr beeindruckt. Es ist auch sehr erfreulich, dass jetzt sein neues Buch auf Deutsch erscheint, noch bevor es auf Englisch erschienen ist. Also das zeigt wieder, dass das Bewusstsein also hier doch für diese Probleme sehr stark ist. Ich meine, wenn Sie sehen, was da alles propagiert wird, nicht künstliche Vulkanausbrüche, um dann also Wolken zu schaffen und möglichst also die Erderwärmung, den Treibhauseffekt noch etwas hinauszuschieben, das ist natürlich absurd. Das waren die Politiker, diese unangenehme Wahrheit des Klimawandels nicht wahrhaben wollen, sondern sie haben ja nur ein Rezept für all ihre Probleme, das ist Wachstum, Wachstum, Wachstum um jeden Preis. Und jetzt sieht man, was die Folgen sind. Und wenn sie das nicht mehr, wenn wir nicht mehr dieses Wachstum haben, dann können wir alle Gerechtigkeitsfragen werden ja auf die Zukunft verschoben. Der Kuchen wächst und dem wachsenden Kuchen können alle teilhaben. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, dann werden ja diese Gerechtigkeitsfragen sowohl national wie global dann auf einmal aktuell. Dann müssen sie jetzt und anders gelöst werden. Und das trauen sich die Politiker nicht zu. Und jetzt kommen dann irgendwelche Firmen und sagen, gibt uns nur die Regeln, die Regelwerke, gibt uns den Schutz, die beschränkte Haftung und so weiter. Und dann werden wir dann experimentieren und werden irgendwie technische Lösungen finden. Das heißt ja nicht, dass diese Lösungen funktionieren. Das heißt nur, man hat also die Politiker so lange bestochen, überredet, bis man Regelwerk gefunden hat, was einem ermöglicht, etwas zu tun mit einem sehr geringen Wissen. Das ist ja das Problem. Sehen Sie auch bei dieser ganzen Genmodifizierung. Diese Leute sind Spezialist auf einem ganz kleinen Gebiet, aber sie haben überhaupt kein Verständnis für die ökologischen Zusammenhänge, weil sie glauben ja, sie sind irgendwie die Meister des Universums. Sie glauben nicht, dass es irgendwie einen größeren Zusammenhang gibt, sondern sie glauben, sie sind besser als Zufall und Irrtum. Alles ist durch Zufall und Irrtum entstanden und haben sich etwas verbessert. Wenn sie aber akzeptieren, dass wir vieles nicht verstehen und Teil sind von einer sinnvollen Welt, wo wirklich die Natur uns geholfen hat, so lange zu überleben und da anfangen, solche Experimente zu machen, nur weil wir sagen, wir sind nicht bereit, auf die 20 Euro Wochenendflüge nach Mallorca zu verzichten oder etwas weniger Fleisch zu essen und gerechter den Reichtum der Erde zu teilen, dann das ist natürlich das genaue Gegenteil, was also wir propagieren, also Right Livelihood heißt gerade leicht auf der Erde leben. Das sind zwei Wege. Ich glaube mit Pat Mooney, dass die Risiken enorm sind, wenn wir den bisherigen Weg weitergehen. Und deswegen muss der Druck stärker werden und wir müssen die Alternative noch sichtbarer machen.
Jakob von Uexküll, Gründer des Alternativen Nobelpreises, war zu Gast heute in dieser Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Und dann sind Sie gleich nach Bonn entlassen, um die Preisträger noch zu treffen, vermute ich heute Abend, dass Sie vielleicht noch sehen.
Vielen heute Dank. Abend.
Ja. Schönen Dank, dass Sie da waren. Außerdem im Studio Pia Mais, Rachel Gessert und Christian Schütte hier am Mikrofon in der Technik. Vielen Dank an Uwe Bräunig.